Es ist jetzt nun das erste Mal, dass ich wieder dieses Jahr vor euch stehen darf und ich habe mich entschlossen, etwas zu nehmen, was in der letzten Zeit für mich sehr notwendig war und gut war, darüber nachzudenken. Und das möchte ich auch mit euch heute teilen, weil man predigt immer am besten das, was man am meisten selber braucht. Um dem Ganzen einen Rahmen zu geben, ein Bild und eine Illustration, die vielleicht für euch auch tragend sind, möchte ich euch eine kurze Geschichte, eine wahre Begebenheit von den Olympischen Spielen 1972 in München erzählen. Und zwar gab es damals im Langstreckenlauf, im 10 Kilometer Langstreckenlauf Finale, einen jungen finnischen Läufer, der war Polizist, 23 Jahre alt. Das war das erste Mal, dass er überhaupt bei einer Olympiade dabei war. Sein Name war Lasse Wieren. Und es sollte wirklich ein denkwürdiges Finale werden und dieser eigentlich unbekannte Name wird an diesem Tag wirklich bekannt werden. Und das Rennen startete, es gab viele Favoriten, er war nicht einer der Favoriten, es gab Leute, die ja schon eigentlich das Rennen hätten gewinnen sollen. Und so etwa der Hälfte des Rennens, so um Minute 12 herum, passierte für in solchen Umständen das Schlimmste eigentlich, was passieren kann oder einer der schlimmsten Sachen. Dieser Lasse Wieren stolperte über einen anderen Läufer und fiel zu Boden. Die ganze andere Gruppe lief weiter und das ist normalerweise in solchen Arten von Wettkämpfen das Ende. Der andere Läufer, der blieb auch liegen, ist nicht wieder aufgestanden. Aber erstaunlicherweise in diesem Moment, wo eigentlich die ganze Hoffnung für das, auf was du hingefiebert hast und auf was du dich vorbereitet hast, praktisch dein ganzes Leben, das ließ Lasse Wieren aufstehen. Er sammelte all seinen Mut zusammen und seine Kraft und versuchte, diese verlorene Zeit aufzuholen. Die ganze Gruppe mit den ganzen Favoriten war alle schon viel weiter weg. Und er lief hinterher und versuchte immer schneller hinterherzukommen, bis er immer mehr und immer mehr am Ende von dieser Gruppe dann auch wirklich ankam. Und so ging es dann Runde für Runde. Er hielt sich so am Ende der Gruppe auf. Und kurz vor der letzten Runde war er schon ein bisschen weiter nach vorne gekommen. Und in der letzten Runde, als die anfing, zog er auf einmal los. Und ließ die Gruppe hinter sich. Nur ein einziger von den Favoriten schaffte es, hinterherzukommen. Und man hatte sich gefragt, schafft er das wirklich? Mit dem Blick auf das Ziel gerichtet, schaffte Lasse Wieren nicht nur das Finale zu gewinnen, sondern er setzte auch einen neuen Weltrekord, obwohl er hingefallen war. Diese Begebenheit wird nun ganz oft, oder wenn man es hört, erzählt so mit diesem Blick auf Willensstärke und Durchhaltensvermögen. Und das ist auch etwas, was inspirierend ist. Ja, jemand, der aufgestanden ist und wieder vorangekommen ist und nicht nur es noch bis zum Ende geschafft hat, auch noch gewonnen hat und sogar noch neuen Weltrekord aufgesetzt hat. Aber der Grund, weshalb ich mit euch diese Geschichte heute teile und den Fokus, den ich darauf setzen möchte, ist eigentlich mehr auf das, dass er das alles gemacht hat, weil er das Ziel vor Augen hatte. Als er später interviewt wurde, wie das dann alles passiert ist und wieso er dann aufgestanden ist und wie das für ihn war, hat er nur gesagt, das Aufgeben war keine Option. Er hatte das Ziel vor Augen, auf was er sich rauf fokussiert hatte sein ganzes Leben. Das ist, wozu er angetreten war, um beim Finale zu gewinnen. Und das war Motivation für ihn, um wirklich trotz den Umständen, die er hatte, die eigentlich verrückt waren, aufzustehen, weiterzumachen und sogar dann noch zu gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Text, den wir heute anschauen, genau diese Situation beschreibt auf einer anderen Ebene. Also das ist die Illustration, die wir nun mit diesem Langstreckenläufer haben. Wir werden heute in Hebräer 12 sein, ihr könnt eure Bibeln dahin aufschlagen und was uns dort erzählt wird und was der Autor des Briefes uns da mitgeben möchte, hat ganz viel mit diesem Bild zu tun, was wir gerade gesehen haben. Nun, wir waren ja noch nicht im Hebräerbrief oder nicht viel. Wir müssen ein bisschen was zu dem Umstand sagen, weshalb überhaupt der Autor des Briefes an die Hebräer geschrieben hat. Wie der Titel des Briefes schon sagt, ist der Hebräerbrief an Hebräer geschrieben, also an jüdische Menschen. Und das waren besonders jüdische Gläubige. Also es waren Menschen, die im Judentum waren, von Jesus gehört hatten und zum Glauben gefunden haben. Nun, was damals ganz oft passiert ist, ist, dass wenn du aus dem Judentum heraus zum Glauben gekommen bist, bist du höchstwahrscheinlich irgendwo in Jerusalem oder in der Umgebung zumindest von Synagogen zum Glauben gekommen und du wurdest verfolgt. Ja, das wurde nicht einfach nur akzeptiert, sondern du wurdest verfolgt, wirtschaftlich, persönlich und viele Leute sind auch in dieser Zeit gestorben und deswegen auch in die ganze Welt verstreut worden. Und das ist, was die Hebräer hier ausmacht. Sie sind verteilt, sie sind verstreut, sie sind verfolgt und der Autor versucht sie zu ermutigen, in ihrer Verstreuung, in ihrer Zerstreuung und in diesen ganzen Schwierigkeiten, die sie haben. Nun, was oft diese Schwierigkeiten mit sich bringt, wenn man wegen seines Glaubens verfolgt wird, ist das Aufgeben wollen oder diese Versuchung von, muss ich das eigentlich überhaupt alles mitmachen? Und das war auch offensichtlich bei den Hebräern das Problem, denn das ist, was der Satan immer macht. Wenn man am Boden liegt, er tritt nicht noch drauf, das wäre ja das Einfachste, sondern er kommt mit einem Hilfswagen, der dich in eine ganz andere Richtung bringt und sagt, hey, du musst da gar nicht liegen. Ja, du kannst hier weitermachen. Das war doch alles ganz gut, so wie das vorher lief. Komm wieder mit, ich hol dich zurück. Und das ist bei den Hebräern auch passiert. Es gab dann die Judaisierer, eine Gruppe von den Juden, die versucht haben, diese Art von Leute wieder zum Judentum zurückzugewinnen. Und ihnen sicherlich auch einzuflößen und zu sagen, hey, du musst dieses Leid alles gar nicht mitmachen. Schau doch mal, wie einfach das war, die Religion auszuüben. Du machst diese Dinge, du kannst es ausüben und alles ist ganz gut. Komm wieder zurück, das war doch wunderbar. Gegen diese Art von Versuchungen schreibt der Autor dieses Briefes. Die andere Art von Versuchung ist für eine andere Art von Gruppen von Hebräern. Das waren die, die nach außen hin Jesus als Herr bejaht haben, aber sich wirklich nicht ihm übergeben haben. Ihr Leben nicht dem Herrn abgegeben haben, ihm nicht wirklich letztlich gefolgt sind. Und das finden wir vor allem in Kapitel 5 und 6. Der Hebräerschreiber nimmt eben diese zwei Gruppen in Blick, wenn er diese Dinge schreibt. Und somit ist es auch für uns hilfreich, weil auch in unserer Mitte finden sich diese zwei Gruppen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter aufgedröselt. In unserer Gruppe, vielleicht heute hier oder online, finden sich auch direkte Ungläubige. Menschen, die nicht mal versuchen, christlich zu sein, sondern einfach sagen, ich bin nicht christlich, ich bin nicht gläubig. Es gibt aber auch unter uns Leute, die intellektuell überzeugt sind, die sagen, ja, das hört sich alles ganz gut an und ja, ich bin Christ und ich lebe, ich gehe in die Gemeinde, aber mein Leben ist nicht wirklich Jesus ergeben. Er ist nicht wirklich mein Herr, ich folge nicht wirklich nach, sondern ich mache meine Religion so ein bisschen selber. Ja, das ist so der religiöse Mensch, von dem wir auch im Römerbrief schon gehört. Dann gibt es noch eine dritte Gruppe und das ist vielleicht auch einige von euch, ist, dass ihr müde geworden seid. Müde, mutlos, vielleicht zu viele Kämpfe mitgemacht, vielleicht nicht die Dinge erreicht, die Dinge sind nicht so gelaufen, wie ihr sie euch vorgestellt habt. Gott hat euch nicht das Leben so gemacht, wie ihr es wolltet. Oder ihr seid einfach irgendwie nur geistlich müde geworden. An die schreibt dieser Autor auch. Und auf der anderen Seite gibt es dann noch die vierte Gruppe. Das sind die, die fest überzeugt sind. Die festen, überzeugten Christen, die gerade jetzt voll im Saft stehen und am Laufen sind, aber auch sie brauchen die Ermutigung, die wir heute in diesem Text hören. In unserem Abschnitt, den wir uns anschauen werden, beantwortet Gott die Frage, wie wir alle unseren Glaubenslauf in einer gefallenen Welt mit einem noch nicht erlösten Herz, das wir haben, und einem noch nicht erlösten Körper, wie wir das wirklich gut vollenden können, ohne dass wir straucheln. Denn es gibt wirklich viele Stolpersteine und viele Möglichkeiten, diesen Wandel, diesen Marathon nicht wirklich vollenden zu können. Also letztlich, so eine Vorschau von dem, was wir heute sehen werden, letztlich wird es darum gehen, dass du das Ziel niemals aus den Augen verlierst. Wie dieser Lasse Wirin in unserer ersten Geschichte. Hätte er das Ziel aus den Augen verloren, hätte er sich um seine Blessuren gekümmert und hätte er Selbstmitleid gehabt mit seiner Situation, dass er jetzt nun hier auf dem Boden liegt und nicht da mit den Vornen mitläuft, wäre er niemals, diesen Lauf hätte er niemals vollendet. Aber was ihn getrieben hat, war das Ende, das Ziel. Und das ist das, was der Hebräerschreiber auch von uns heute möchte. Das ist, was die Hebräer wissen mussten. Das ist, was du und ich wissen müssen und brauchen, dass wir das Ziel vor unseren Augen nicht aus den Augen verlieren. Lass uns gemeinsam lesen die ersten drei Verse von Kapitel 12. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also all diejenigen unter euch, die dabei sind, den Mut zu verlieren und müde geworden seid, der Text ist besonders für euch heute. Und in diesem Text zeigt uns der Autor drei wichtige Strategien, die wir benötigen, um diesen Marathonlauf unseres Glaubens wirklich erfolgreich zu vollenden. Drei wichtige Strategien. Und diese drei wichtige Strategien hängen an den drei Verben, den drei Befehlen, die hier vorkommen in diesen Versen. Und das ist ablegen, laufen und hinschauen. Das sind die drei Strategien. Ablegen, laufen und hinschauen. Ablegen ist erstens, das ständige Hindernisse, die in unserem Weg sind, sie abzulegen. Das ist die erste Strategie. Die zweite Strategie ist, dass wir, wenn wir das tun, während wir das tun, diese Dinge abzulegen, nicht aufhören zu laufen, sondern weitergehen, nach vorne gehen und trainieren, weiter zu laufen. Und die dritte Strategie, die wir benötigen, ist, dass wir auf jemanden schauen müssen, auf das Ende des Zieles, Jesus Christus, unser Vorbild. Das ist die dritte Strategie. Also ablegen, laufen und schauen sind die drei Strategien, die wir benötigen, um den Marathon dieses Glaubenslebens, in dem wir sind, zu vollenden. Nun, Bildersprache. Ja, wir haben ja gerade von einem Marathon geredet, von einem Lauf gehört hier in diesem Vers. Das ist ja alles Bildersprache. Und Bildersprache ist wirklich sehr hilfreich. Es ist eine wunderbare Art, um große Themen einfach zu kommunizieren. Und deshalb finden wir in der Bibel ganz viel von dieser Bildersprache, weil es um ganz große Themen geht, versucht herunterzubrechen auf Dinge, mit denen wir etwas anfangen können. So finden wir zum Beispiel in Kapitel 11, das Glaubensleben eines Christen wird als eine Pilgerschaft angesehen, eine Pilgerreise, ein wunderbares Bild, das eben zeigt, was wir später noch lesen werden, dass wir hier nicht zu Hause sind. Und das andere Bild, was oft verwendet wird, sowohl hier im Hebräerbrief als auch in den Episteln öfters und besonders bei Paulus, ist das Bild von einem Wettkampf, von einem Wettkampf, in dem wir stehen, von einem Lauf, in dem wir drin sind. Und das ist auch, was das Wort, was hier verwendet wird. Schaut euch Vers 1 nochmal an. Wir sollen mit Ausdauer laufen in dem Kampf, steht dort. Nun, dieses Wort Kampf hier ist nicht ein Krieg oder so etwas Ähnliches, sondern hier ist Wettkampf wirklich mit gemeint. Also behaltet dieses Bild von dem Marathon und dem Wettkampf, was wir auch in der Illustration gerade hatten, mal im Kopf, wenn wir all diese Dinge gerade durchgehen, die wir gleich sehen werden. Ich möchte eine Sache aber schon mal vorausschicken und die ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen. Ich glaube, wir unterhalten uns manchmal schon in unserem christlichen Leben auch darüber, wie ich denn leben soll. Diese Gedanken mache ich mir vielleicht. Wie lebe ich denn mein Leben als Christ? Ja, vielleicht macht man sich diese Gedanken. Wenn wir uns aber solche Texte anschauen wie heute im Hebräerbrief, werden wir uns eine andere Frage stellen müssen, die, denke ich, noch vorgelagerter und noch wichtiger. Und das ist die Frage, wie ende ich denn mein Leben? Nicht, wie bringe ich mich um, sondern wie wird denn mein Leben enden. Wer bin ich denn und wie werde ich denn sein an dem letzten Tag, an dem ich meinen letzten Atemzug auf dieser Erde mache? Was für eine Person bin ich dann? Dieses Ziel vor Augen macht einen großen Unterschied für wie ich mein heute lebe. Es ist okay, die Frage sich zu stellen, wie ich heute lebe. Es ist noch wichtiger, sich die Frage zu stellen, wie wird denn mein Lebensende sein und wer werde ich denn dann sein? Dieses Ziel vor Augen ist unglaublich wichtig, was wir auch heute sehen. Wir brauchen diese Perspektive, damit wir wirklich ans Ziel kommen. Also lasst uns diese erste Strategie anschauen, die wir benötigen, um das Ende zu erreichen. Das ist, dass wir all das Hinderliche in unserem Glaubensleben ablegen. Vers 1 nochmal. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht. Nun, wie bei einem Wettkampf und in der Illustration ja gesehen, gibt es diese Art von Hindernisse, zum Beispiel die Beine anderer Mitwirkende, gibt es Hindernisse, die im Weg stehen. Dinge, die uns diesen Lauf erschweren oder unmöglich machen. Und der Autor des Briefes nennt hier zwei Kategorien. Schaut euch den Vers nochmal an und findet mal diese zwei Dinge, die er hier nennt, die uns im Weg stehen können. Das sind erstens die Lasten und zweitens sind es die Sünden, die er hier nennt. Ne? Das sind Lasten und Sünden. Nun, was ist denn mit Last gemeint? Hört sich so allgemein an und ich möchte ein bisschen was Konkreteres haben. Ich nenne euch mal das griechische Wort und ich mache das eigentlich immer nur dann, wenn es eine Parallele im Deutschen gibt, die etwas kommuniziert. Ja, ich möchte euch nicht zeigen, dass ich Griechisch kann, weil ich kann es nicht mehr. Ich hatte zwar 2 Jahre, aber ich kann es nicht mehr. Also seid da nicht falsch beeindruckt. Das Wort, was hier hinter Last steckt, ist das griechische Wort Onkos. Und vielleicht klingelt bei dem einen oder anderen schon hier etwas los. Es bedeutet wirklich übersetzt ins Deutsche Last oder etwas, was beschwerend wirkt. Also was mich abhält, voranzukommen. Und das Bild, was hier verwendet wird im Hebräerbrief, ist eben dieses Bild von einem Wettkampf, von einem Lauf. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie der Lauf in der damaligen Zeit, wie solche Läufe stattfanden. Das war ein bisschen anders noch, als es heute ist, besonders was die Kleidung anbelangt. Ja, damals hatte man wirklich fast nichts an. Die Läufer damals liefen fast nackig in diesen Läufen, weil sie eben keine Hindernisse haben wollten. Ja? Wir sind nicht mit Prada-Baggies durch die Gegend gerannt und auch nicht mit Flip-Flops, sondern das war so, wie Gott sie geschaffen hat, mehr oder weniger. Aber am Anfang von dem Rennen hatten sie noch eine Tunika oder so etwas Ähnliches übergeworfen. Und als das Rennen dann losging, haben sie das dann abgelegt. Das ist das Bild, was mit dem hier der Autor des Hebräerbriefes arbeitet. Das ist das Bild von den antiken Läufern, die sich Dinge entledigen müssen, damit sie nicht im Weg stehen für den Lauf, in dem sie drinstehen. Nun, ich habe das griechische Wort erwähnt, ich habe schon gesagt, weil es eine Parallele im Deutschen dazu gibt. Und das hängt damit zusammen, wie dieses Wort Onkos außerhalb von der Bibel verwendet wurde, auch in der damaligen Zeit. Und das wurde verwendet für Anschwellungen und Geschwülste, also Dinge, die an dir wachsen, die da nicht hingehören. Nun, jetzt könnt ihr euch überlegen, wo finden wir denn das Wort Onkos in einem deutschen Kontext? Onkologie, genau, ich weiß, irgendwer hat es gesagt. Und was ist die Onkologie? Da geht es um Krebs, ja, das ist die Wissenschaft von Tumoren, Tumorenerkrankungen. Und das zeigt deutlich, was diese Lasten hier sind. Diese Lasten sind Dinge, die gutartig und bösartig sein können, aber die dich auf jeden Fall bremsen, die dich ausbremsen und dich nicht weiterbringen, nicht diesen Lauf vollenden bringen und vor allem auch teilweise dann wirklich zum Tod führen können, wie bei einem Tumor. Jetzt muss man sich natürlich als Nächstes gleich fragen, wenn das an die Hebräer geschrieben worden ist, an diese Gläubigen, die überall verstreut waren, was ist denn in ihrem Leben etwas, was sie so hindert an ihrem Lauf? Es muss aber auch etwas sein, was sie ablegen können. Weil wir hören manchmal solche Dinge und denken dann gleich an unsere Umstände. Ja, wir denken an unsere bösen, wen auch immer. Oder an die böse Regierung oder an die schlimme Welt, in der wir leben oder an all diese Dinge. Aber die können wir ja nicht ablegen. Diese Dinge können wir uns ja nicht entledigen. Aber der Schreiber sagt hier, es sind Dinge, die sie ablegen müssen. Legt deshalb ab. Jede Last. Also was ist das? Das müssen Dinge sein, die für uns Menschen möglich ist, abzulegen. Und was sind Dinge? Das sind Dinge, die in uns sind. Das können wir ablegen. Eine der größten Schwierigkeiten bei Ehen ist oft, dass eine Person denkt, die andere Person muss sich ändern, nicht wahr? Und solange das so bleibt, wird es Schwierigkeiten geben. Der große Knackpunkt fängt da an, wenn ich verstehe, ich muss mich ändern. Egal, was die andere Person macht, ich weiß, dass ich mich muss. Weil das habe ich wirklich in der Hand. Ich habe die andere Person nicht in der Hand. Und genauso ist es auch hier. Es sind nicht Dinge, äußere Umstände, sondern was der Hebräerschreiber hier meint, das sind Dinge, die in uns sind. Dinge, die in den Hebräern waren. Nun nochmal zum Kontext. Die Hebräer waren versucht, ihren Glauben müde zu werden, weil es ganz viele Schwierigkeiten gab. Es gab Verfolgung wegen ihres Glaubens. Sie wurden gesteinigt, geschlagen, in ganz vieler Weise misshandelt. Und das macht etwas mit einem Menschen, der eigentlich Frieden möchte. Nun kommen die Judaisierer und sagen, hey, das braucht ihr alles gar nicht. Ihr müsst ja einfach nur wieder hier lang gehen. Ihr müsst gar nicht so krass unterwegs sein. Geht einfach nur diesen Weg. Und was kommt dann in uns allen immer irgendwie? Das Verlangen nach einfach wieder Ruhe. Einfach etwas, was vorher schon wunderbar funktioniert hat. Dieses Verlangen nach dem Normalen, dieses Verlangen nach dem, was einfach nicht anstrengend ist. Das ist dieses innere Verlangen nach Einfachheit, so gut wie es nur geht. Und das ist dieses Verlangen, das der Hebräerschreiber hier anschreibt. Das müssen sie ablegen. Weil einige von denen haben angefangen zuzuhören und haben angefangen, wieder zurückzukehren zu dem Sautrog, aus dem sie weggegangen sind. Sie sind weggekommen von dem Judentum, weil sie es als Werksreligion gesehen haben und weil sie gesehen haben, dass es darin keine Errettung zu finden ist. Aber jetzt waren sie wieder auf dem Weg dahin, weil es das alte, vertraute, das Schöne war, dass sie eigentlich ein ganz gemütliches Leben führen. Wahrscheinlich sehnten sie sich nach dem Geregelten, so wie wir uns auch nach dem Geregelten sehen, wenn Dinge durcheinander kommen. Und das ist dem Menschen normal und das gibt deswegen in der Bibel immer wieder Warnungen davor. Erinnert euch vielleicht an die Frau von Lot. Ja, Lot und seine Frau und seine ganze Familie, Gott versuchte sie ja wirklich aus der Stadt heraus zu zerren. Sie waren ja wirklich schwer aus dieser bösen Stadt herauszuholen. Und dann, als die Engel sie praktisch wirklich an der Hand herausgezogen haben aus der Stadt und das Gericht über die Stadt herunterkam und Gott gesagt hatte, lauft, ihr dürft euch nicht umdrehen. Was hat die Frau von Lot gemacht? Sie hat sich umgedreht und ist zur Salzsäule geworden, beziehungsweise gestorben. Und wieso hat sie sich umgedreht? Irgendetwas in ihr konnte nicht loslassen von dem Leben, was sie vorher hatte. Sie hatte sich so an diese Umstände dort gewöhnt, auch wenn sie böse waren, dass sie dieses Verlangen nach, das war doch schön und einfach, sie dazu gebracht hat, doch umzudrehen und Gott ungehorsam zu sein. Und das ist, was der Hebräerschreiber hier den Hebräern auch vorwarnt. Werdet nicht faul. Werdet nicht, setzt eure Hoffnung nicht auf das, was irgendwie vorher schon funktioniert hat, sondern schaut auf das, was noch kommt. Der Paulus schreibt zum Beispiel in Philipper 3, Vers 14 ähnliche Worte über sich selber als auch ehemaliger Jude. Ich vergesse, was da hinten ist. Und damit meint er sicherlich auch sein Pharisäertum. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Meine Frage an dich ist nun noch, mit welchen Dingen beschäftigst du dich, wenn Dinge in deinem Leben nicht so sind, wie sie sein sollen? Vielleicht bist du gerade in der Kategorie von Christ, der müde geworden ist oder am müde werden ist oder seinen Mut verloren hat. Mit was beschäftigst du dich in dieser Zeit? Weil eine Sache, die wir alle gleich haben, ist, wenn unser Herz in Gott nicht zufriedengestellt wird, wir sind ja nie passiv, sucht sich unser Herz einen Ausweg, irgendwie Frieden zu finden mit irgendwelchen Dingen. Und welche Dinge sind das denn in deinem Leben? Ist es Gewohnheit? Ist es vielleicht ein Träumen und Fantasieren von einer Welt, die anders ist als die, in der wir gerade leben? Vielleicht fantasierst du sogar schon über ein Leben ohne Christus. Wie das denn wäre? Oder vielleicht verlässt du dich auf deine eigenen Werke und sagst irgendwie, ich muss einfach noch mehr reinknien und noch mehr machen. Und du versuchst geistliche Änderungen in dir durch deine eigene Kraft hinzubekommen. Oder du beschäftigst dich vielleicht mit Dingen, die an sich und für sich gar nicht schlecht sind. Sport zum Münzen zählen, Gartenarbeit, diese Dinge. Oder du fällst in Gesetzlichkeit, weil das einfach ist. Du fällst in, man darf dies machen und darf das machen und ich entscheide, was das ist. Das ist immer am einfachsten. Oder du kommst in die andere Richtung und wirst gesetzlos und lässt einfach alles los. Und sagst, dann ist es mir. Welche von den Dingen sind es, die bei dir als Default zurückkommen, wenn dein Herz nicht zufrieden ist? All das können Lasten sein. All das sind Lasten, die dich dann von dem erfolgreichen Lauf abhalten, nicht angehen. Und aus diesen Lasten kommt die zweite Kategorie, die der Hebräerschreiber nennt. Schaut euch das nochmal an. Vers 1. Es sind die Lasten und was noch? Die Sünden. Und schaut mal, was er über die Sünden schreibt. Er sagt, Sünden, die so leicht umstricken. Wie gesagt, wenn unser Herz nicht zufrieden ist, versucht es, einen Ausgleich zu finden. Und das macht es oft mit Dingen, die an sich eigentlich sündhaft sind. Und wir hatten ja Gott sei Dank schon in Römer 3 gelernt, was Sünde ist. Sünde ist nicht nur zu viel Alkohol zu trinken oder zu schnell zu fahren oder was auch immer, sondern Sünde ist es, wenn wir die Herrlichkeit Gottes verfehlen, die wir vor ihm haben sollen. Und somit fällt vieles in diese Region hinein. Aber was macht denn dieses? Kommt sie langsam? Ist etwas, was sich an uns heranschleicht und wir erkennen es nicht? Schau dich mal den Vers an. Was macht sie denn? Die Sünde umstrickt leicht. Sie umstrickt. Das Bild hier, wir sind ja gerade in dem Bild, was der Hebräerschreiber hier aufzeigt, bei einem Wettkampf, bei einem Marathon im Laufen. Und jetzt müsst ihr mal dieses Bild weiterspinnen. Was ist denn ein Umstricken bei einem Marathonläufer? Ihr könnt euch vielleicht eine Angelschnur vorstellen, die die Sünde kommt und wickelt eine Angelschnur um seine Füße. Und was glaubt ihr, wie gut kann man denn da laufen, einen Marathon? Nicht mehr. Ja, man fällt letztlich hin, wenn man die nicht schnell genug irgendwie wegkriegt. Das ist das Bild, was er hier aufzeigt. Und das sind die Sünden in unserem Leben, die wir nicht angehen. Die Sünden, die hineinkommen, mit denen wir nicht wirklich ernsthaft umgehen. Es sind die Dinge, die uns müd und matt werden lassen. Und diese führen immer zum geistlichen Tod, wenn wir sie nicht bekämpfen. Aber Gott ruft uns eben dazu auf, da nicht stehen zu bleiben, sondern sie loszuwerden, abzulegen. Das ist der Befehl in Vers 1. Wir sollen diese Dinge ablegen, die Lasten und die Sünden, die so leicht umstricken. Denn wie wir auch im Römerbrief schon gehört haben, wie können wir denn, die wir in der Sünde gestorben sind, wie können wir denn noch in ihr leben? Wie kann ich denn in Sünde leben, wenn ich sage, Christus ist für meine Sünden gestorben? Macht nun keinen Fehler, wir alle tun noch Sünde und wir alle fallen noch auf vielerlei Art und Weise. Aber die Frage, die Paulus hier stellt, ist notwendig. Und deswegen brauchen wir eine zweite Strategie. Und das finden wir auch in Vers 1. Und das ist, dass wir trainieren müssen, weiterzulaufen. Es werden die Momente kommen, wo wir hinfallen. Es werden die Momente kommen, wo Hindernisse da sind und wir ausgebremst werden. Es sind die Momente da, wo unsere Beine von Sünden umstrickt sind und wir auf das Gesicht knallen förmlich und nicht mehr weiterlaufen können. Was mache ich dann an diesem Punkt? Und das, was ich da mache, ist das Trainieren von das, was wir auch in der Einleitung gehört haben, wie das ist, aufzustehen und voranzugehen. Und je mehr ich das gemacht habe, umso besser fällt mir das beim nächsten Mal. Schaut euch mal Vers 1 nochmal an. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Nun, ich sehe, im ersten Gottesdienst hatten wir einen Marathon-Experten. Ich weiß nicht, läuft von euch jemand Marathon? Ja, okay. Dann könnte mich später ein bisschen korrigieren, weil ich bin kein Marathonläufer, ja, meine Statur gibt es nicht her. Ich bin eher ein für Kurzstrecken gebaut. Ja, aber tatsächlich, Sprinten war eher mein Ding als Marathonlaufen. Aber ich habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht, ja, was man sich dann so vorbereiten muss bei einem Marathonlauf, da das ja unser Thema hier ist. Und erstaunlicherweise, oder halt auch nicht, ist Teil der Vorbereitung ganz viel Schweiß und Disziplin. Also Marathon wird man nicht erfolgreich laufen können, wenn man sein Leben lang Snickers auf der Couch gelutscht hat und Fernsehen geschaut hat. Ja, das wird nichts werden. Das, so viel kann ich mir schon vorstellen. Ich mag auch Snickers, aber wenn ich einen Marathon laufen würde, dann müsste ich das wahrscheinlich ein bisschen zurückfahren. Genau, also es braucht ganz viel Schweiß und ganz viel Arbeit. Und ich hatte ein bisschen gelesen, so und da gab es 10 Punkte, die da genannt wurden. Ich nehme mal 8 aus denen heraus. Und wir werden sie später wiedersehen in unserer Anwendung. Das Erste, was sehr wichtig ist bei einer Vorbereitung für einen Marathonlauf, ist, dass man einen Plan hat, dass man einen Trainingsplan aufstellt. Ja, in dem Beispiel, was ich gesehen hatte, stand davon, dass man gewöhnlicherweise so 16 bis 20 Wochen rechnet in Vorbereitung insgesamt. Und dass man da 3 bis 4 Mal Lauftage pro Woche auch irgendwie. Es gibt Leute, die machen das sehr akribisch und manche weniger akribisch. Der Punkt ist, aber ich brauche einen Plan. Es wird nicht von alleine passieren. Dann der zweite Punkt, der genannt wurde, dass man eine langsame Steigerung macht. Ja, ich fange nicht gleich an, mit beim ersten Mal hier 40 Kilometer zu laufen und schauen, wo ich bin, sondern ich fange, in meinem Fall würde ich wahrscheinlich erstmal 2 laufen und schauen, wie weit ich komme. Aber man macht einfach kleine Schritte, nicht? Und steigere das langsam voran. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass man auch Ruhe und Erholung mit einplant. Ja, dass man nicht nur die ganze Zeit go, 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 weil dann wird man sich kaputt machen. Die vierte Sache, die man benötigt, ist Kraft- und Flexibilitätsübung. Dass man nicht nur an Ausdauer arbeitet, sondern auch daran, dass man Kraft hat in dieser Zeit und dass man flexibel genug ist. Der fünfte Punkt ist, dass man sich auf die Ernährung, achten muss und die Hydration, also wie man trinkt, vor allem wenn man trainieren war, wenn man laufen war und auch was man isst. Das ist eigentlich fast ein Selbstläufer, ja. Man kann nicht einfach sich nur alles reinstecken, was man möchte. Der sechste Punkt, und der ist auch wichtig, ist ein Mentaltraining, dass man sich, und irgendwie wird das jeder machen, der an einem Wettkampf mal teilnimmt, visualisiert, wie er diesen Lauf läuft und vor allem, wie er auch ankommt. Und das soll wohl einen riesen Unterschied machen. Ja, wenn ich mit dem Marathon anfange und ich bin von vornherein schon überzeugt, dass ich an der Bananenstation 5 stehen bleiben werde und dem armen Mann seine ganzen Bananen wegfuttern werde, dann werde ich diesen Lauf nicht vollenden können. Ich muss visualisieren, wie das wirklich ist, auch wirklich anzukommen. Und das siebte ist, zumindest in unseren Gefilden, auch wichtig ist Ausrüstung. Ich brauche Dinge, die mir helfen, diesen Lauf wirklich zu vollenden. Ja, ich werde das nicht mit Badeschlappen machen können. Gute Schuhe ist ein großer Pluspunkt. Es sei denn, du kommst aus Afrika, dann brauchst du die nicht, weil du läufst eh schon barfuß. Ja, manche von den besten Marathonläufern, ich weiß nicht, ob du die gesehen habt, hier in Berlin, beim Berlin-Marathon, haben keine Schuhe. Aber das werden für uns als Europäer. Und der achte Punkt ist, dass man Testläufe macht, dass man das ausprobiert und dass man das wieder weiter trainiert und korrigiert, wo Fehler sind. Das sind so die 8 Punkte, die da genannt wurden. Und es zeigt einfach auf, dass es viel Aufwand ist. Ja, und dass es viel Aufwand ist, um an das Ziel zu kommen. Allerdings wird es in diesem ganzen Aufwand auch genügend Momente geben und jeder, der irgendwie mal etwas in Richtung Sport gemacht hat, um besser zu werden, der weiß das. Da wird es genügend Momente geben, wo du alles einfach in die Ecke schmeißen würdest und sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich höre das vielleicht sogar auf, das ist einfach alles zu viel Aufwand. Und das ist die Situation, in der eben sich hier die Hebräer auch befanden. Sie sind da in diesem Marathonlauf und sind an einem Punkt, wo sie das eigentlich alles in die Ecke schmeißen. Und an diesen Punkten sind du und ich auch immer mal wieder, wo wir kraftlos und mutlos geworden sind. Und doch brauchen wir eben diese Erinnerung daran, dass wir vorankommen müssen. Dieser Wettkampf, in dem wir sind, schau dich den Vers nochmal an, ist wirklich interessant. Dieser Wettkampf, in dem wir sind, im Gegensatz zu einem Marathon, wenn ich jetzt Berlin-Marathon planen würde, der ist ja an einem Punkt und dann irgendwann mal ist er, wenn ich dann wirklich drin bin und dann ist er nicht mehr. Und dann kann ich mich vielleicht auf den nächsten vorbereiten. Aber dieser Marathon, von dem der Hebräerschreiber hier schreibt, wann findet der statt? Schau dich mal den Vers an. Es ist der Lauf, der Kampf, der vor uns liegt. Das heißt, er ist nicht nur in der Vergangenheit und in der Gegenwart, sondern er ist auch in der Zukunft. So, wenn ich jetzt den Vers morgen lese, wo ist dann der Kampf dann? Wieder vor mir. Und wenn ich den danach lese, den Tag danach, ist wieder vor mir. Das heißt, solange ich hier auf dieser Erde unterwegs bin, ist dieser Kampf immer vor mir. Ich muss ständig in diesem Vorbereiten, in diesem Aus, ausarbeiten und dieser Ausdauerlauf sein. Er ist immer da. Es hört sich schrecklich an auf der einen Seite, fast beängstigend, aber auf der anderen Seite ist es auch sehr ermutigend. Wieso? Weil wenn der Lauf immer vor mir ist, habe ich jeden Tag, angefangen mit heute, eine neue Möglichkeit neu anzufangen. Es ist nie zu spät. Es ist nie, oh, ich habe das jetzt verbockt, ich habe nicht genügend vorbereitet, ich schaffe diesen Lauf nicht. Sondern nein, der ist immer wieder vor dir, immer neu, jeden Tag aufs Neue. Und somit hast du jeden Tag eine Möglichkeit, neu anzufangen, hier die ersten Schritte zu tun, um Ausdauer zu erlangen, diesen Lauf wirklich. Du kannst das Ruder wirklich noch umdrehen. Und das war für diese Juden, an die der Autor schreibt, auch sehr. Nun, wie entsteht denn Ausdauer? Ausdauer entsteht durch Arbeit. Ausdauer entsteht dadurch, dass man konsequent trainiert. Ausdauer entsteht dadurch, dass man sich anstrengt, seinen Körper an die Grenzen bringt und der Körper sich anpasst an das. Und wer von euch hat schon mal, jetzt gerade wo ein bisschen Luft durchkommt, wir mehr Sauerstoff wieder benötigen, wer von euch hat schon mal Krafttraining gemacht? So richtig Muckis und, ne? Wer von euch wollte mal so richtig groß werden mit so... Keiner gibt es zu, oder? Ja, ich musste leider auch auf die harte Art und Weise lernen, dass es zwei Arten von gibt. Ja, welche, die Gewichte anschauen und große Muskeln kriegen und welche, die ihr Leben lang stemmen würden und genauso bleiben, wie sie sind. Zu denen gehörte ich eher. Aber eine Sache, die man lernt bei diesem Ganzen, ist dieser Prozess von wie Muskeln aufgebaut werden, funktioniert ja eben durch diese Spannung. Ja, da gehen ja Muskeln, Fasern, Reißen durch diese schweren Gewichte, die du nimmst. Und durch dieses Reißen passt sich der Körper immer mehr an und baut mehr Muskeln drumherum und so baut sich das Ganze auf. Aber ohne dieses Reißen, ohne diesen Schmerz, ohne diese Grenzen zu erlangen, ist kein Wachstum da. Und das ist eine Parallele auch in unserem Geistlichen. Es ist interessant, ja, dass die Hebräer, die der Autor schreibt, die waren ja in großen Schwierigkeiten und er ermutigt sie, den Glaubenslauf nicht aufzugeben. Aber wisst ihr was? Das war Teil von ihrem Training. Sie sind schon im Training. Das ist ihr Training. Das sind die Sachen, die in unser Leben kommen, die Dinge, die nicht so laufen, wie wir sie gerne hätten. Das trainiert uns für das nächste Mal, wo sowas passiert. Und ich glaube, all diejenigen, die schon lang genug von uns im Glauben sind, die haben das verstanden. Wir kommen manchmal aus richtig schweren Zeiten her. Und wir sind Gott so dankbar, wenn wir herauskommen, nicht wahr? Aber wir wissen, das nächste Mal wird es wahrscheinlich noch doller. Weil jetzt habe ich was gelernt. Ja? Und Gott möchte, dass ich wachse und dass ich vorankomme. Es gibt immer mehr wieder Zeiten, wo uns Gott auf grünen Auen hat, Psalm 23. Aber der Weg zu den grünen Auen hat auch Täler der Todesschatten. Und die sind manchmal sehr tief. Und Gott führt uns durch diese Täler hindurch, um uns zum Wachsen zu bringen. Und das ist der ganze Punkt dahinter. Wiederum Paulus schreibt über dieses Prinzip an einer anderen Stelle in 1. Korinther 9, 24 bis 27. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, das gleiche Bild hier, ne? Zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Und jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu empfangen, geistlich, wir aber einen unvergänglichen. Die Läufer, die Marathonläufer, die sich enthalten und die allen möglichen Aufwand treiben, um dieses Ziel zu erreichen, das ist vergänglich. Aber wir, die wir auch in diesem Lauf stecken, wenn wir uns an uns arbeiten, diese Ausdauer arbeiten, uns zusammenzureißen, voranzukommen, das hat einen ewigen Siegeskranz, der nicht vergeht. So laufe ich nun, schreibt er weiter, so laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht andere verkündige und selbst verwerflich. Diese Information für uns ist sehr notwendig. Wir müssen an Ausdauer arbeiten. Wir müssen daran arbeiten und Arbeit heißt auch, seinem Körper zu kontrollieren und Dinge zu entsagen. Und in dieser Welt, in der wir in einer noch gefallenen Welt leben, in einem gefallenen Körper, diesen Körper zu beherrschen und ihn nicht uns beherrschen zu lassen. Ich bezwinge meinen Leib, schreibt Paulus. Das ist Training. Damit ist eben dieses Fleisch gemeint, was im Römerbrief auch genannt wird, was noch nicht erlöst worden. Okay, das ist eine Sache, das können wir hören und sagen, ja, okay, das verstehe ich. Ich muss das machen. Ja, ich muss trainieren, ich muss Ausdauer lernen. Aber wie mache ich das? Ja, da ist es dann oft, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, da ist es hilfreich, wenn wir diese 8 Punkte, die wir vorher hatten, in der Vorbereitung zu einem Marathonlauf mal auch auf unser geistliches Leben mappen. Was war der erste Punkt von diesem Marathonlauf? Plan, ja? einen Plan zu haben. Wir müssen auch in unserem geistlichen Leben einen Plan haben. Zum Beispiel, wo findest du denn Zeit mit Gott in deinem Leben? Wir haben 5 Kinder, wir sind gerade durch turbulente Zeiten durchgegangen. Eine Sache ist klar, wenn ich die Zeit mit Gott nicht einplane, wird sie nicht automatisch passieren. Früher, als ich noch nicht verheiratet war, noch nicht Kinder hatte, da gab es dann öfters mal Momente, du bist von der Arbeit nach Hause gekommen und du hast dich gefragt, was mache ich denn jetzt mit meinen Nächsten? Das ist ganz, ganz lange her. Das hat ein Elternteil noch nie gesagt. Also diesen Punkt, diese Momente gibt es bei uns im Leben einfach nicht mehr. Ja, und je länger wir im Glauben sind und je mehr wir auch involviert sind, man muss nicht mal verheiratet sein und Kinder haben, umso mehr ist die Notwendigkeit da, diese Zeiten mit Gott zu planen. Das kann bedeuten zum Beispiel, dass ich mich disziplinieren muss, um 10 ins Bett zu gehen oder um 9 ins Bett zu gehen, damit ich um 5 oder um 6 aufstehen kann, damit ich eine Stunde vor den Kindern wach bin und Zeit, Friede mit Gott habe. Und Zeit mit Gott heißt nicht, 5 Minuten auf der Toilette zu lesen. Das ist auch besser als nichts. Aber was mir wirklich fehlt, ist, Ruhe im Herrn zu finden und nachzusinnen, zu beten und mich von seinem Wort ansprechen zu lassen. Das ist, was ich Das muss ich planen. Unser Leben wird immer beschäftigt. Wir sind so beschäftigte Menschen. Aber wenn wir nicht planen, wenn wir Gott in unser Leben nicht mit hineinplanen, wird unser Leben durch andere Sachen verplant werden. Also wir brauchen einen Trainingsplan. Wir brauchen einen Plan, wie wir Ausdauer lernen können, wie wir vorankommen. Die zweite Sache, die wir beim Marathon gesehen haben, was man tut, ist, dass man langsame Steigerungen macht. Ich hatte mal eine Zeit, als ich zum Glauben gekommen bin. Früher bin ich auch gerne so ich war noch nie ein großer Langschläfer, ich bin bis 8 vielleicht mal so auch geschlafen. Und mir war das einfach wichtig, um vor der Universitätszeit eine Stunde zu lesen. Ich musste dann meinen geliebten Schlaf aufgeben und lernen, früher aufzustehen. So, wie macht man das jetzt? Geht man jetzt von ich stehe um 8 auf zu ich stehe um 5 auf, von einem zum nächsten Tag? Wer hat das schon mal versucht? Ja. Hat es geklappt? Ja, sofort, ne? Nicht sofort eben. Die Art und Weise, wie man das macht, habe ich dann herausfinden müssen, ist, dass man dann halt eine Woche steht man eine halbe Stunde früher auf, die nächste Woche vielleicht nochmal eine halbe Stunde und so weiter, bis man dann irgendwann an einem Ziel angekommen. Du gehst langsam voran, ja? Du machst die Schritte, die du machen kannst und du machst sie zuerst in kleinen Häppchen, also langsame Steigerung. Der dritte Punkt bei Marathonvorbereitung war auch die Notwendigkeit von Ruhe und Erholung. Besonders Schlaf. Guter Schlaf ist für so eine Ausdauerarbeit absolut wichtig. Einen guten Schlaf, übrigens, muss ich auch was machen? Einplanen. Wenn ich immer nur nach den Umständen gerade lebe, dann bin ich ein Spielball von den Umständen und ich kann das nicht mehr kontrollieren. Ein guter Schlaf ist absolut notwendig. Und wir alle lernen, dass wir keine Maschinen sind, auch wenn die Welt uns versucht, etwas anderes zu erzählen, aber wir sind keine Maschinen. Unser Inneres, unser Mensch, unsere Seele ist nicht unabhängig von unserem Körper. So wie es uns äußerlich geht, hat einen Einfluss auf unser inneres Leben. Wenn ich schlecht esse und krank werde oder wenn ich mich nicht bewege und faul bin und mein Körper nicht vorankommt, hat das Auswirkungen auf wie ich mit Dingen umgehe. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch auf Ruhe und Erholung achten und genauso auf, das war der 5. Punkt, den ziehen wir erstmal vor, unsere Ernährung. Wenn ich diesen Glaubenslauf, in dem ich bin, wenn das ein Marathon ist und nicht ein Sprint, muss ich mir überlegen, wie komme ich denn zum Ende hin? Wer will ich denn sein, wenn ich, sagen wir mal, ich werde 80 Jahre alt, wie will ich denn sein mit 80? Ja, will ich noch fit und munter und agil sein und der Herr nimmt mich dann aus meinen Arbeitsschuhen heraus? Oder falle ich auf der Couch um, weil ich schon 3 Wochen nicht mehr davon weggekommen bin? Also, wo will ich denn sein am Ende? Und das, was ich jetzt sähe, werde ich dann ernten. Das ist genau mit dem Geistlichen genauso. Diese Dinge gehören alle zusammen. Und dazu brauche ich noch das Mentaltraining, was wir auch hatten. Ich muss, und das ist ja der Punkt, den wir heute ja hauptsächlich haben, ich muss mir das visualisieren, wo ich hingehe. Ich muss das vor Augen haben, was mein Ziel ist. Wer von euch kennt die Pilgerreise? Naja, sehr gut. Wer nicht, sollte sie mal ein bisschen lesen. Das ist eine wunderbare Allegorie, ein wunderbares Bild von der Reise eines Gläubigen. Und lest vor allem mal einfach das letzte Kapitel, wo Christ vor der himmlischen Stadt steht, angekommen nach all den ganzen Schwierigkeiten am Ziel. Und wie diese Beschreibung von dieser Stadt ist. Ich habe mir aus einem alten Pilgerreisebuch so ein Foto mal abdrucken lassen und es steht dann zu Hause. Einfach für mich als Erinnerung, das ist, wo es ist. Diese Erinnerung, die brauchen wir alle. Und du musst dich dort sehen können. Du musst dich firmly das vorstellen, wie du dort hinkommst. Wie du dann dort wirklich stehen kannst. Der 7. Punkt bei der Vorbereitung war die Ausrüstung. Was brauchen wir denn in unserem Glaubenslauf für Ausrüstung? Was für Dinge brauchen wir denn, um voranzukommen in unserem Glaubenslauf? Richtig, ja, das ist die Kinderstundenantwort, aber das stimmt natürlich, ja. Um das geht's ja, ja. Das ist eine Sache. Wo finde ich denn Jesus? In der Bibel, richtig, genau. Das ist ein Gegenstand, den ich mir auch zu aneignen kann. Oder ich möchte, sagen wir mal, mehr und tiefer in der Bibel studieren, dann brauche ich vielleicht sogar eine Bibel, die mir hilft beim Studieren. Oder ein Programm, das mir irgendwie hilft beim Studieren. Oder ich kaufe mir Kommentare oder Konkordanzen oder irgendetwas. Oder einfach gute Bücher, die mir helfen, noch mehr über Gott herauszufinden. Das sind Sachen, in die ich investieren muss und Sachen, in die ich auch planen muss. Seht ihr, es gibt Dinge, die wir tun können und tun müssen, um an Ausdauer heranzukommen. Und das andere ist dann, dass wir uns mental auch vorbereiten, dass jeder Tag wirklich ein Testlauf stattfindet. Dass jeder Tag, in dem wir sind, ist ein Test von dem Zustand, wo wir gerade sind und wie wir wieder weiterkommen können. All das aber, wir sind ja heute nicht in einem TED-Talk, wir sind ja nicht in einer weltlichen Selbsthilfegruppe hier, sondern hier geht es um andere Dinge. Die Dinge, die ich gerade genannt habe, die findet ihr auch in Selbsthilfegruppen. Das ist ja nur der weltliche Teil. All das ist letztlich nichts wert, wenn ich nicht die dritte Strategie anwende. Und zu der kommen wir jetzt in den Verse 2 bis 3. Wir müssen in dieser ganzen Zeit lernen, Ausdauer zu laufen und uns selber zu disziplinieren und unser Leben voranzubringen, müssen wir die ganze Zeit auf Jesus schauen, als unser Vorbild und unser Ziel. Wir schauen auf ihn, weil er ein Vorbild ist, in dem, wie er sein Glaubensleben vollendet hat, als auch das Ziel. Er ist der Anfang und der Vollender des Glaubens. Er ist das Alpha und das Omega. Er ist derjenige, der vor der Himmelstor steht und auf uns wartet, wenn wir dort sind. Er ist unser Ziel. Er ist aber auch unser Vorbild. Lass uns die Verse 2 bis 3 zusammen lesen. Indem wir hinschauen, also indem wir diese Dinge tun, wir das Ablegen und das Laufen. Und wie machen wir das? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Also der Autor nennt hier drei Eigenschaften über Jesus, die wir nicht aus den Augen verlassen dürfen, aus den Augen lassen dürfen. Die erste ist, starte ich den Text nochmal an, dass Jesus der Anfänger und auch der Vollender. Warum ist es ermutigend? Warum sollen wir immer und ständig auf diese Eigenschaft schauen? Na, ganz einfach, weil das Ende von deinem Glaubensleben ist etwas, was Christus in dir macht. Du musst das nicht alleine machen. Wir sind hier nicht in einer Selbsthilfegruppe angekommen, wo du diese 8 Punkte jetzt niederschreiben musst und jeden Tag versuchst zu leben, die wir gerade hatten. Die gehören auch dazu, das müssen wir auch machen. Aber eine Sache müssen wir uns felsenfest überzeugen. Jesus Christus, und er hat mein Glauben begonnen. Ich glaube fest daran, dass mein Glauben auch vollenden wird. Und daran muss ich fest. Ansonsten werde ich versuchen, diesen geistlichen Wandel in meinem eigenen Fleisch zu tun. Und das wird immer gegen die Wand laufen. Der zweite Aspekt, den wir über Jesus hier lernen, ist, dass er das Kreuz erduldete. Das wissen wir ganz gut. Ja? Wir haben heute das Abendmahl, wir werden wieder darüber Gedanken machen, wie das dann alles passiert ist, und wir werden sehen, was Gott für uns alles getan hat. Aber wieso hat er das getan? Wir sagen vielleicht, okay, Gott hat es gesagt und er war gehorsam. Aber Jesus war gehorsam, aber es war viel mehr als nur stumpfer Gehorsam. Schaut euch mal den Text nochmal an. Der sagt uns, wieso Christus das alles erduldet. Wegen der vor ihm liegenden Freude will. Weil er nach vorne geschaut hat, weil er das gesehen hat, was noch kommt, deswegen hat er das alles erduldet. Und die Dinge, die Jesus durchgemacht hat am Kreuz und in seinem Leben, da kommen unsere Schwierigkeiten nicht bei weitem ran. Und trotzdem brauchte Christus auch selber diesen Blick nach vorne auf das, was noch kommt. Die Freude zu sehen von den Gläubigen, die eines Tages mit ihm zusammen beim Festmahl stehen werden. Die Freude seines Vaters zu sehen, wie die Nationen zu ihm kommen und für alle Ewigkeiten vor ihm in aller Herrlichkeit leben. Diese Freude von selber zu regieren und selber der Herrscher der Welt zu sein, über alles, was ist, seine Herrschaft zu haben. Das ist nämlich die dritte Eigenschaft, die wir hier sehen, dass Christus nämlich selber zum Herrscher erhöht wurde. Als Christus vom dritten Tag auferstanden ist, kehrte er dorthin zurück, wo er vor 33 Jahren, also wenn wir jetzt mal das menschlich betrachten, kehrte er dahin zurück, wo er zuvor gekommen war, zu seinem Vater. Aber dieses Mal kehrte er als Sieger zurück, Sieger über die Sünde und Sieger über den Tod. Und er setzte sich, sagt der Text, wo? Zu Rechten Gottes. Und das ist ein Bild von Herrschaft. Die damaligen Herrscher und Könige hatten ihr Zepter immer in der rechten Hand. Das war das Zeichen der Stärke. Wenn die Bibel hier sagt, dass Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat, heißt das, er hat die Regentschaft übernommen. Er ist der Herrscher geworden von all diesen Dingen. Wieso ist das wichtig für unseren Alltag, im Glaubensleben voranzukommen? Na, ganz einfach. Wenn dieser Jesus, der alles in seiner Hand hat, der die Macht hat, ganze Galaxien und Universen mit einem einzigen Wort ins Leben zu bringen und mit einem einzigen Wort wieder auszulöschen. Glaubst du nicht, dass dieser Jesus, der, von dem wir lesen, nun in dir lebt, wenn du Christ bist, dass er dir helfen kann mit deinen Schwierigkeiten? Natürlich kann er. Er hat alle Macht über alles. Er hat Macht über deine Sünde, er hat Macht über dich, über deine Schwachheiten, über die Umwelt um dich herum, er hat Macht über all diese. Die Frage ist nur, glaubst du? Oder bist du hingestrauchelt auf dem Glaubensweg und bleibst liegen und schaust deine Wunden an und bist voller Selbstmitleid, wie schlimm diese. Dann schaust du nur auf dich und nicht auf den, der dir wirklich diesen Weg voranbringen kann. Er ist eben nicht nur unser Vorbild, sondern auch unser Ziel, unsere Freude, die vor uns liegt. Nun, zum Schluss, der aufmerksame Zuhörer, trotz der Temperaturen und der Sauerstoffgehalt hier, der hat bestimmt mitbekommen, dass wir einen Teil des Verses ausgelassen, alle suchen. Am Anfang, Vers 1, haben wir ja gelesen, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Dazu habe ich noch nicht viel gesagt, nicht. Aber das ist die ganze Prämisse für diese drei Strategien. Er sagt, wir haben nun diese Wolke von Zeugen um uns und deshalb legt ab, zieht an sozusagen, lauft und schaut auf Jesus. Was ist denn mit diesen Wolken, mit dieser Wolke von Zeugen? Wer sind die denn und weshalb ist das für uns notwendig? Nun, die Wolke von Zeugen finden wir in dem Kapitel vorher. Es ist Kapitel 11. Das sind die ganzen alttestamentarischen Gläubigen, Glaubenshelden, die diesen Glaubenswandel von Anfang bis zum Ende durchgehalten haben und geschafft haben und erfolgreich angekommen sind. Aber im übertragenen Sinne sind es auch nicht nur die, sondern es sind auch diejenigen um uns herum, die wirklich bis zum Ende durchgehalten haben und bis zu ihrem letzten Atemzug singen, Herr, du bist Herrscher über mein Leben. Das sind die Glaubenshelden hier für die Hebräer. Das sind die AT, die alten testamentarischen Gläubigen. Das sind solche Männer und Frauen wie Abraham, wird genannt, Noah, Sarah, Henoch, Mose, Josef, David, Samuel und viele andere auch. Und man könnte hier jetzt natürlich nochmal 45 Minuten verwenden, um zu zeigen, wie die Menschen für uns ein Vorbild sind. Die Zeit haben wir aber leider nicht. Aber eines ist wichtig und das war für mich auch wichtig zu sehen und das ist für euch wichtig zu sehen. Was ist denn die Essenz von dem, was sie als Glaubenshelden macht? Wieso sind sie in Hebräer 11 aufgeschrieben? Weil wisst ihr was, es ist interessant, wenn ihr diese Liste durchlest und vielleicht macht ihr das heute Mittag mal, findet ihr auch Namen, wo ihr denkt, was macht der denn da? Da ist zum Beispiel Simson auch mit aufgelistet. Ein Glaubensheld Simson? Wie soll das denn funktionieren? Es gibt also Dinge, die zwischen Abraham und Simson irgendwie sind. Und alle diese Leute müssen aber irgendwie etwas ja gemeinsam haben, dass sie unsere Glaubenshelden sind, die uns motivieren sollen, diese Strategien anzuwenden, die wir haben. Und was ist das? Nun, der Hebräerschreiber hat uns das glücklicherweise gegeben. Schaut euch mal kurz Kapitel 11 an, Verse 13 bis 16. Es ist zwar in der Mitte vom Kapitel, aber es summiert alles zusammen. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, also hier diese Welt, dann hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren, also wieder in die Welt zu gehen. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem Himmel. Und darum schämt sich Gott nicht, ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist all die Glaubenshelden im Alten Testament, von Abraham bis Simson, alle gemeinsam hatten. Diese eine Sache, ihr Blick war auf das Ziel gerichtet. Und sie wussten, dass diese Welt, in der sie leben, ist es nur eine kleine. Es ist nur eine Pilgerreise, das ist noch nicht das Ende. Das Ziel kommt noch, ich freue mich darauf. Und lest mal Kapitel 11 durch und schaut mal, was die alles erduldet haben. In Erdlöchern gelebt, zersägt, gevierteilt, alles mit sich machen lassen und alles erduldet, um vor ihr. Und das ist, was wir nötig haben. Das ist, was wir brauchen. Wir brauchen diesen Blick auf das Ende. Diesen Blick auf das Ziel, wie in unserer Anfangsgeschichte der Lasse Virien auch. Wir brauchen diesen Blickwinkel. damit wir wirklich in Ausdauer laufen können, damit wir wirklich ernsthaft diese leicht umstrickende Sünde um uns herum ablegen, damit wir diese Lasten aus dem Weg räumen, damit wir disziplinierter werden in unserem Leben, um die Dinge, die uns abhalten davon, Zeit mit Gott zu verbringen, aus dem Weg zu räumen. Wir brauchen diese Motivation. Die finde ich alleine nur darin, dass ich auf das schaue, was noch kommt. Sie hatten dieses Ziel vor Augen. Also zieh deine Laufschuhe an im geistlichen Lauf. Zieh sie an und lauf um dein Leben, weil es geht wirklich um alles hier. Gnade ist groß und Gott ist groß, aber wir brauchen Ausdauer. Weil wenn du deine Augen nicht darauf hast, schaut mal nochmal Vers 3 an das Ende. Wir müssen diese Dinge tun, damit wir nicht müde werden und den Mut verlieren. Wenn wir sie nicht tun, werden wir müde werden und den Mut verlieren und den Glaubenslauf vielleicht nicht. Also lasst uns das Ziel vor Augen halten. Ja, wie das Lied von Manfred Ziebald wunderbar sagt, wir kennen das ja, lass uns das Ziel vor Augen bleiben, des Weges Länge oder Last und so weiter. Und dann geht es am Ende im Chorus, bin ich versucht, auf mich zu schauen und nicht mehr auf das Ziel zu sehen. Hilf mir im Neuen, aufs Neue im Vertrauen, auf deinem Weg. Lass uns zusammen. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für diese wunderbare und notwendige Erinnerung, dass wir auf das Ziel schauen, was vor uns liegt. Hilf uns, Herr, in den ganzen Momenten unseres Lebens, wo wir herausgefordert sind, wo wir schwach sind, wo wir unseren Mut vielleicht auch verloren haben oder verlieren, oder wo wir unseren Glauben zerrüttet sehen und wo wir nicht mehr wissen, wo es weitergeht. Oder selbst dann, wenn wir auch mitten im Saft stehen und uns freuen an dem, was du in unserem Leben tust. Dass wir in dieser Zeit nicht vergessen, dass unsere einzige Freude in dir allein zu finden. Dass wir unseren Blick auf dich richten müssen, damit wir nicht müde sind. Wir danken dir für diese Erinnerung.